Your Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
16 Uhr auf der 102,6 Radio Free FM mit der Plattform und mein Name ist Maximilian Strauß. Wir sind heute plattformtechnisch in den Gedanken in unserer schönen Stadt Ulm unterwegs. Auf dem Münsterplatz und da gibt's natürlich unser schönes Ulmer Münster zu sehen. Aber wenn wir den Blick etwas nach rechts wenden, ein weißes Gebäude, das da mitten auf dem Münsterblack emporragt, unsere Neugierde erfüllt. Und darum soll es heute gehen. Das ist nämlich unser Ulmer Stadthaus. Und davon habe ich jetzt die Leiterin Carla Nierath bei mir zu Gast. Frau Nierath, schön, dass Sie die Zeit und den Weg zu uns in den Büchsenstadel ins Studio von Radio Free FM gefunden haben.
Hallo, danke, dass ich kommen durfte. Ich freue mich.
Schön, dass Sie ein bisschen Ihrer wertvollen Zeit uns widmen können, uns über Ihr Stadthaus sozusagen berichten können. Denn das Stadthaus feiert dieses Jahr seinen 30. Geburtstag. Und Sie sind auch tatsächlich schon die vollen 30 Jahre im Stadthaus mit dabei.
Ja, ja, ich bin schon 30 Jahre mit dabei. Man kann es nicht leugnen, aber nicht als Leiterin. Ich leite das Stadthaus seit dem Jahr 2005, war aber schon für die Eröffnung als Organisatorin engagiert, weil ich da zufällig gerade in Ulm eine andere Sache für die Stadt organisiert habe und dann aufgefallen ist, dass man noch jemanden bräuchte für die Eröffnungsfeierlichkeiten, weil es hat eine Menge Leiter gegeben, aber keine Arbeitsbienen und so bin ich dazugekommen.
Das heißt, eigentlich könnte man sagen, es war eher Zufall, dass Sie den Weg ins Stadthaus gefunden
tatsächlich,
haben.
Tatsächlich, ja. Ja, also es hat sich so ergeben. Ich habe mich nie fürs Stadthaus beworben. Ich war einfach da zur rechten Zeit, am rechten Ort. Ich war einfach da und dann brauchten die jemanden, dann haben die mich gefragt.
Und haben Sie damals vor 30 Jahren, als Sie dann eingesprungen sind, sozusagen Ihre Unterstützung angeboten haben, haben Sie da schon so weit gedacht oder sich vorstellen können, dass Sie mal 30 Jahre mit dabei sind?
Never ever. Natürlich nicht. Niemals hätte ich das gedacht. Ich war vorher am Theater als Dramaturgin und war spezialisiert auf Tanztheater und habe gedacht, es ist jetzt halt mal eine kleine Exkursion in eine andere Art von Kulturbetrieb. Und ich glaube, ich habe damals schon gedacht, ich gehe irgendwann ans Theater zurück. Aber dann hat es mir wirklich richtig gut gefallen im Stadthaus und ich bin eigentlich voll froh, dass ich dann geblieben bin.
Wir sprechen vom Ulmer Theater oder von welchem Theater sind Sie gekommen?
Ich war vorher am Nationaltheater in Mannheim, aber davor war ich am Theater in Ulm und davor war ich am Staatstheater in Karlsruhe. Das hört sich jetzt aber an nach einer ewig langen Arbeitsbiografie. Das waren aber immer nur ein paar wenige Jahre.
Das heißt, wenn ich da so rausgehört habe, Ihren Anfang haben Sie doch am Ulmer Theater genommen. Sind Sie gebürtige Ulmer?
Nee, meinen Anfang habe ich am Karlsruher Theater genommen und ich bin gebürtige Bingenerin. Ich komme aus dem Tal der Lorelei, deswegen hängt mein Herz auch immer noch einen Ticken mehr am Rhein als an der Donau. Aber Donau ist schon in Ordnung.
Donau ist schon in Ordnung und immerhin, wenn man 30 Jahre dann doch im Stadthaus aktiv ist, scheint es doch irgendetwas Magisches dort gegeben zu haben, das sie dort gehalten hat. Ja. Es war aber vor 30 Jahren, wir hatten vor der Sendung schon ein kurzes Gespräch, nicht ganz so einfach. Es war sehr umstritten, das Stadthaus am Ulmer Münsterplatz ins Leben zu rufen. Mhm. Und vielleicht können Sie da aus Ihrer Erfahrung berichten, was vor 30 Jahren da an Kritik auch kam, warum das so umstritten war.
Also das war damals, das war wirklich der Wahnsinn in Ulm. Tatsächlich, ich neige schon zum bunten Erzählen, aber es ist einfach Fakt, dass Ulm nie so oft in der Tagesschau und im Heute-Journal und was weiß ich war. Es gab viele Demonstrationen gegen dieses Bauvorhaben Stadthaus. Als der Entwurf fürs Stadthaus vorgestellt wurde für diesen Bau, das war Ende der 80er Jahre, ist wirklich ein Aufschrei durch Ulm gegangen. Ich war damals zufällig hier am Theater und habe das auch ein bisschen mitgekriegt, nicht ahnend, dass das mal mein Leben sein wird, dieses Stadthaus. Die Leute, es gab damals nur Gegner oder Befürworter. Es gab keine moderaten Menschen dazwischen. Es gab keine, naja, es hatte Vorteile, es hat aber auch Nachteile. Das gab es nicht. Es gab nur absolut ja und vollkommen dagegen. Und dieser Riss ging wirklich durch die Familien. Das, also Vater und Tochter waren dagegen, Mutter und Sohn waren dafür oder umgekehrt. Und ich erzähle das immer in meinen Führungen. Und tatsächlich hat mir auf einer der letzten Führungen eine Frau, eine ältere Dame, die mitgegangen ist, gesagt, ja, das stimmt wirklich. Wir hatten in unserem Esszimmer ein selbstgebasteltes Plakat hängen. Keine Diskussionen über den Meierbau beim Mittagessen. Das, also es war damals wirklich ganz aufgeheizt. Die Leute hatten ganz große Probleme, sich mit der Veränderung des Münsterplatzes und mit dieser modernen Architektur irgendwie anzufreunden. Von Freunden braucht man gar nicht mal reden. Sich überhaupt nur mal das in Erwägung zu ziehen, dass das da stehen konnte. Also das hat viele Leute komplett, würde ich jetzt mal sagen, auch emotional überfordert, sich das einfach vorzustellen, wie das dann ist.
Das heißt, es ging vor allem um die Bauform des Stadthauses, gar nicht so sehr um die Funktion.
Es ging tatsächlich sehr, sehr um die Bauform des Stadthauses, um die moderne Architektur. Aber ein Argument, das dafür immer ins Feld geführt wurde, war auch, was will man überhaupt mit diesem Haus? Was soll das überhaupt? Man weiß doch gar nicht, was man darin machen will. Das war dann quasi, das ist als Argument benutzt worden. Im Kern ging es aber um die, ja, tatsächlich um die Bau, um diese moderne Architektur, quietschweiß neben dem spätgotischen Ulmer Münster. Das ist ja schon auch erstmal eine Ansage. Da muss man erstmal gucken, ne?
Das ist natürlich schon ein großer Gegenteil eigentlich, wenn man das Münster in seiner ja, historischen Bauweise sieht und natürlich ein derart modernes Gebäude, wo ich auch sagen würde, aus meinem Standpunkt heraus für vor 30 Jahren war es schon ein sehr, sehr moderner Baustil. Mhm. Ich meine, heute haben wir längst mit der neuen Mitte natürlich nochmal etwas Vergleichbares dort. Der moderne Baustil um das Ulmer Münster herum sozusagen hat sich fortgesetzt, aber natürlich vor 30 Jahren war es Premiere, ein derart modernes Gebäude dort zu platzieren.
Naja, wie man wir neigen ja, wir Menschen, immer dazu, die Welt von unserem Jetzt-Standpunkt, aus unserem Jetzt, aus unseren Jetzt-Werten aus zu betrachten. Die Wahrheit ist, dass das Münster, als es eines Tages gebaut wurde, an dieser Stelle, wo es sich da so reinschlängelt, in eigentlich einen handtuchschmalen Streifen, war dieses Münster der Hammer. Das ist für 20.000 Leute gebaut worden in einer Zeit, als die Stadt nur 10.000 Einwohner und Einwohnerinnen hatte. Also auch das waren, also das Münster war ein viel, viel größerer Wurf als das Stadthaus und hat die ganze Stadt durcheinander gebracht oder hätte das Potenzial gehabt, alle durcheinander zu bringen. Das war ein ganz großes, ambitioniertes Ding. Und der Münsterbaumeister während der Stadthausbauzeit, der Herr Lorenz, leider verstorben, aber eine Legende in Ulm eigentlich, der war immer sehr für das Stadthaus und hat auch immer gesagt, wir leben im Fluss der Zeit. Nichts war je so, wie es jetzt ist und nichts bleibt, wie es ist. Und auch kein Münster und auch kein Stadthaus und auch keine Stadt Ulm. Wir sind immer im Fluss und wir müssen uns in diesen Fluss reinbegeben. Wir können jetzt nicht sagen, an irgendeinem Zeitpunkt X muss die Zeit stehen bleiben. Das geht halt nicht.
Also ich selbst habe ja die Gründung und den Bau des Stadthauses nicht miterlebt. Ich habe auch lange nicht geglaubt, als man mir berichtet hat, dass der Ulmer Münsterplatz, so wie wir ihn heute kennen, als Marktplatz, als Veranstaltungsplatz, als großen Platz, wenn gerade nichts stattfindet, wo man sich treffen kann, Blick auf das Münster hat. Und früher war das tatsächlich mal ein Parkplatz. Aber man hat mir Beweisfotos gezeigt. Es stimmt tatsächlich. Und wenn ich heute dieses Foto neben den Münsterplatz halte, es fehlt mir tatsächlich immer noch ein bisschen Fantasie, das tatsächlich mir in real nochmal vorzustellen, obwohl ich das Foto vor mir habe.
Ja, ja. Es war, als ich nach Ulm gekommen bin, Mitte der 80er Jahre, zum ersten Mal nach Ulm gekommen bin, war das auch wirklich ein Parkplatz. Das war so. Und es war eine zweispurige Straße um den Münsterplatz rum. Also sie konnten zum Abt fahren und dann ist die Mutter schnell ausgestiegen. Der Vater hat dann, ich rede jetzt in Klischees, ich weiß, hat dann 3, 4, 5 Runden um den Platz gedreht, bis die Mutter ihre Einkäufe erledigt hat und dann ist sie wieder ins Auto reingesprungen. Das können Sie sich heute gar nicht mehr vorstellen. In den 60er Jahren war aber eben auch das Thema Auto voll wichtig. Das war ein Statussymbol, das war ein Zeichen für neue Freiheit, für Mobilität, Urlaub in Italien. Diese Dinge waren mit Auto verbunden und da war es irgendwie normal, den so einen zentralen Platz zum Parkplatz zu nehmen, weil Auto war ja total positiv besetzt. Das war ja eine neue Freiheit. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir müssen die Sachen immer auch aus ihrer Zeit betrachten.
Eigentlich ein richtiges Gegenteil im Gegensatz zu, wenn wir in die heutige Zeit blicken, wo wir uns darüber unterhalten, autofreie Innenstädte, möchte die Fußgängerzonen erweitern, mehr soziale Fläche schaffen. Mhm. Und damals war noch Auto das große Statussymbol. Man hat es im Zentrum, im Herzen Ulms geparkt und von dort aus zum Beispiel seine Einkäufe eben erledigt.
Ja klar. Und heute kriegt jeder Einzelhändler einen Nervenzusammenbruch, wenn er denkt, oh Gott, dann können die Leute ja gar nicht mehr vor meinem Geschäft parken. Aber keiner würde auf die Idee kommen, zu verlangen, Rückbau des Münsterplatzes, wir brauchen wieder eine Straße um den Platz rum. Also das ist ja aus heutiger Sicht absurd, gell?
Manchmal will man vielleicht immer das Unmögliche möglich machen.
Ja.
Aber wir befinden uns, wie Sie es schön gesagt haben, eigentlich immer im Fluss der Zeit und auch im Wandel der Zeit. Nichts war, wie es heute ist und nichts wird so bleiben. So ist auch natürlich vor 30 Jahren das Stadthaus entstanden in seiner, ja, ich sag mal, modernen, extravaganten Bauweise. Mhm. Und was hinter dieser Bauweise steckt, was dort verfolgt wurde, was es darstellen soll, darüber möchte ich mit Ihnen auch noch sprechen hier auf der 102,6 Radio Free FM mit der Plattform. Und wir sind heute im Stadthaus Ulm unterwegs, also streng genommen stehen wir natürlich im Studio. Das Stadthaus habe ich mir eingeladen. Leiterin Carla Nierath ist bei mir zu Gast und sie hat schon gesagt, nichts war, wie es heute ist und nichts wird so bleiben. So war zumindest die Anfangsdiskussion um das Stadthaus vor 30 Jahren. Es war sehr umstritten wegen seiner Bauform. Und die Frage ist natürlich in dieser modernen, in dieser strahlend weißen Bauform, was hatte sich der Architekt denn damals gedacht? Was sollte hier dargestellt oder abgebildet werden?
Der Architekt, bin ich da drauf, ja? Der Architekt hat sich, die Idee des Architekten war, den Münsterplatz zu erweitern. Er wollte also ein Haus, das wie, ich weiß, man kann es sich schwer vorstellen von außen, das wie organisch aus diesem Platz herausgewachsen sich positioniert. Es sollte möglichst ein fluides, durchgängiges Innen und Außen werden, das, wenn man innen ist, weiß man immer, was außen passiert. Wenn man draußen ist, kann man immer reingucken ins Stadthaus. Also innen und außen sollten möglichst ineinander übergehen. Es sollte frei zugänglich sein für jeden, immer, am liebsten rund um die Uhr, 24/7. Das wäre die Idealvorstellung. Es sollte einfach ein Stück Passage sein, überdachte Passage auf dem Münsterplatz drauf. Das hat er sich vorgestellt. Jetzt muss man aber dazu sagen, die Stadtverwaltung, der damalige Oberbürgermeister und seine Berater, das war der Oberbürgermeister Ernst Ludwig, wer den Namen noch kennt, die haben ja entschieden, eine bestimmte Anzahl von 10 Architekten einzuladen, um Vorschläge zu machen. Und die haben sich den Richard Meyer ja ausgesucht. Der Richard Meyer kam ja nicht von selbst nach Ulm. Und wenn man den Architekten Richard Meyer aussucht, anschreibt, dann weiß man ganz genau, was man für einen Baustil bekommt natürlich. Also diese Vorgabe hat die Stadt gemacht. Man weiß, Das Haus wird weiß sein, es wird total durchlässig sein, es wird mega modern sein, es wird eine Kühle, auch so eine bestimmte Kühle oder Coolness haben. Das war von vornherein klar, sonst hätte man nicht Richard Meier einladen müssen.
Und dann hat er das Stadthaus so designt, wie es heute war, oder gab es da nochmal verschiedene Entwürfe, zwischen denen dann gewählt wurde? Gab es noch Alternativen, über die er sich unterhalten hatte?
Wir haben mal vor ein paar Jahren eine Ausstellung gemacht und haben da auch die ersten Entwurfseingaben in so einer Ausschreibung sind ja immer anonym. Und da haben wir die ersten anonymen Entwurfseingaben vom Büro Richard Meier gesehen und teilweise auch ausstellen können. Und ich war ganz, ganz ehrlich schwer überrascht, wie fertig die Idee Stadthaus da schon war. Das war in der jetzigen Erscheinungsform, da hat man schon noch über Details gesprochen, aber da ging es mehr um die Unterkellerung oder solche Dinge. Aber in der äußeren Erscheinungsform, in dem Wurf, in der Geometrie, in der Platzierung, in dem Volumen, ist es total schon am anonymen Entwurf genau das zu sehen, was heute da steht. Man muss natürlich dazu sagen, der vollständigen Wahrheit halber, dass der Richard Meier in dieser Zeit ein mega Architekturstar international war. Und ich habe das selbst noch gesehen in meinen ersten Tagen als kleines Licht im Stadthaus, wie der noch gekommen ist, um den Bau abzunehmen, um jetzt die letzten Gutachtungen an einer Baustelle zu machen. Und ich habe wirklich gesehen, wie wahnsinnig ehrfürchtig hier alle Bauverwalter und Architekten mit ihm umgegangen sind. Das waren tatsächlich damals nur Männer, es war so. Die haben sich wirklich kaum getraut zu atmen in seiner Gegenwart. Die haben den so bewundert und verehrt, dass die hätten sich nicht gewagt zu sagen, das gefällt uns aber nicht da, dieses Dach, können Sie mal ein anderes entwerfen, das wäre never ever passiert.
Jetzt war ja der Bau so umstritten, gerade dieses lebendige, organische, wie Sie gesagt haben, mitten auf dem Münsterplatz. Was haben Sie selbst vielleicht vor 30 Jahren gedacht?
Über das Stadthaus? Über die Architektur? Ich bin ja da einfach reingewachsen. Für mich war das total normal. Ich bin da einfach reingewachsen und ich habe mir nichts dabei gedacht. Für mich ist es von Anfang an, das war meine normale Umgebung. Ich habe keine Berührungsängste mit dem Stadthaus gehabt, nie. Ich fand es schon immer schön und ich finde auch tatsächlich bis heute, die ganzen 3 Jahrzehnte, dass es wirklich ein Privileg ist, in so einer Architektur arbeiten zu dürfen. Es ist halt einfach schön. Es hat schon seine Tücken, dieses Haus, wirklich. Es ist an vielen Stellen nicht praktisch und für bestimmte Funktionen nicht total durchdacht, aber es ist halt einfach wunderschön für mich.
Was sind da so Problemstellen, die Sie jetzt angesprochen haben?
Problemstellen? Wir haben viel, viel zu wenig Lagerraum und Stauraum, viel zu wenig. Das ist jetzt ein bisschen entschärft, weil wir ein Kunstdepot haben. Die Stadt Ulm hat ein Kunstdepot außerhalb. Das können wir auch nutzen. Das hat unser Problem des fehlenden Lagerraums etwas entschärft. Aber das geht eigentlich nicht, so ein Haus zu bauen mit so einem riesen Kulturbetrieb und großen Ausstellungsflächen und überhaupt keine Hinterräume, Lagerräume zu haben. Wir haben keine Stauräume. Wo stellen wir unseren Konzertflügel hin, wenn er gerade nicht gebraucht wird? Wir haben jeden Tag eine andere Form von Veranstaltung. Das heißt, wir besitzen 400 Stühle, brauchen aber manchmal nur 80. Was machen wir jetzt mit den restlichen 320? Wo tun wir die hin? Wo tun wir die Notenständer hin, wenn wir sie gerade nicht brauchen? Oder unsere Scheinwerfer, unsere ganzen Apparate? Was machen wir mit all dem? Das hat sich kein Mensch überlegt. Das ist jetzt unserem Tüftelspaß und unserer Problemlösungslust überlassen, da immer wieder Lösungen zu finden. Wir haben auch nur eine winzig kleine Garderobe. Garderobe, eine einzige, 6 Quadratmeter. Wenn wir jetzt ein Kammerorchester zu Gast haben, was nicht selten vorkommt, ja, wo ziehen die sich alle um? Wo legen die ihre Instrumentenkästen hin? Wo fiedeln die sich ein? Also das sind alles Dinge, die hat sich niemand überlegt. Das ist halt, das kommt davon, wenn man so eine Kultureinrichtung baut und nur ausschließlich Menschen aus der Baubranche, aus der Bauverwaltung dieses Projekt bauen. Es waren ja in den Frühphasen keine Leute aus dem Museumsbetrieb oder aus dem Konzertbetrieb oder aus dem Theater beteiligt. Das heißt, ein gewisses Know-how und eine gewisse Kompetenz wurde gar nicht abgerufen und so ist das eben passiert. Aber dafür haben wir echt einen wunderschönen Richard Meyer Bau. Das meine ich wirklich ernst. Ich finde es wirklich schön.
Wäre es vielleicht auch möglich, dass einfach der ursprüngliche Gedanke noch gar nicht dieses Riesenangebot, das sie heute bieten, mal umfasst hat und dadurch gar nicht an alles bewusst eigentlich gedacht wurde?
Ja, das kann gut sein, aber das ist natürlich keine Entschuldigung. Wenn ich ein Haus baue mit 1000 Quadratmeter Ausstellungsfläche, dann weiß ich vielleicht nicht, was ich da für eine Art von Ausstellung drin haben will. Okay, das weiß ich dann vielleicht nicht als Bauherr. Aber ich weiß doch, dass man Objekte, die 1000 Quadratmeter füllen sollen, die muss man ja irgendwo zwischenlagern oder die müssen in irgendeiner Kiste verpackt sein. Und diese Kisten muss man dann, ich meine, es ist halt einfach ein Riesenvolumen. Und wenn man einen Saal hat, dann der so ein Multifunktionssaal ist wie unserer, der ist ja wirklich so angelegt, dass man alles im Prinzip, alles, was es an Veranstaltungsformaten gibt, dort drin auch machen kann, dann muss man natürlich darüber hinaus denken, dass man nicht nur Abendveranstaltungen hat mit einem Referenten am Rednerpult und 150 Menschen im Auditorium, sondern dass da noch andere Sachen passieren. Das soweit, also auch wenn man nicht weiß, was für eine Art von Veranstaltungen, so weiß man doch, dass es mehr sein wird als nur Vorträge.
Aber auf jeden Fall höre ich schon raus, dass es ein sehr vielfältiges Angebot im Stadthaus gibt. Wir haben uns jetzt darüber unterhalten, was nicht im Stadthaus steckt. Und das wäre genügend Lagerfläche, so wie ich sag mal Räume im Hintergrund, wo man sich zum Beispiel umziehen kann. Aber die Räume, die im sozusagen dem Publikum offen stehen. Im Stadthaus steckt ja vieles drin. Sie haben jetzt schon angesprochen, den großen Veranstaltungssaal, wo von ja, irgendwelchen Vorträgen bis hin zu Kammerorchester war jetzt schon genannt, einfach ein vielfältiges Angebot stattfindet. Das Thema Ausstellung ist schon gefallen, aber es steckt natürlich auch noch ganz mehr, ganz andere Dinge im Stadthaus drin. Die Touristeninformation.
Ja, die Stadthaus ist die Anlaufstelle für die Touristen, ja, die Touristinfo. Ein Café-Restaurant gibt's im Stadthaus. Es gibt auch oben für alle, die jetzt zuhören und vielleicht das noch nicht ausprobieren haben. Es gibt oben im Stadthaus im 2. und 3. Stock Zugänge zu Terrassen, zu einer Dachterrasse und zu kleinen Balkonen. Da sind Bienenstöcke, da sind Themenbeete, also Botanik, Blumenbeete, Kräuter angelegt, Sitzmöglichkeiten. Es gibt da oben eine offene Bibliothek. Man kann sich auch bei der Aufsicht für 1 Euro einen Kaffee kaufen. Also es gibt ganz viel Aufenthaltsqualität eigentlich im Stadthaus, die jedem und jeder zugänglich ist, weil man kann da ohne Eintritt zu bezahlen einfach rauf. Sogar wenn einen die Ausstellung nicht interessiert, kann man trotzdem rauf und dann guckt man eben nicht die Ausstellung an, sondern geht auf die Terrasse raus. Man hat den wunderbarsten Blick aufs Ulmer Münster von der Dachterrasse des Stadthauses. Viel schöner, als wenn man unten auf dem Platz steht und eine winzig kleine Spielfigur ist vor diesem riesigen Münster. Von der Stadthausdachterrasse aus ist es viel wärmer, viel näher, viel familiärer, freundlicher einfach. Und man sieht viel mehr Details. Und da kann man einfach raufgehen. Man kann es einfach benutzen.
Ich glaube, das ist vielen Ulmerinnen und Ulmer auch gar nicht klar, dass es eigentlich zugänglich ist, dass man dort einfach hinaufgehen könnte und einen Blick aufs Münster.
Ja, wir machen da viel Werbung dafür. Wir haben alle möglichen Aktionen. Wir erzählen es auf all unseren Führungen. Aber es ist vielleicht, wenn es sowas wie Mentalität geben sollte, wären wir vielleicht eher, dass wir gar nicht damit rechnen, dass man einfach da hoch kann und da raus kann. Wir möchten immer nichts, wir, ich meine jetzt vielleicht mal, in Deutschland ist man das eher nicht so gewöhnt, dass man einfach frei loslaufen kann. Man möchte nicht unangenehm auffallen, man möchte nicht eine Tür aufmachen und hinter einem ruft dann eine Aufsicht, hey, hier verboten. Also das ist uns nicht so gegeben und deswegen sage ich es immer so ausdrücklich. Im Stadthaus kann man das alles machen. Man kann einfach jede Tür, die aufgeht, da kann man auch rein. Es gibt eh nicht viele Türen.
Vielleicht haben sie, ja genau, es gibt ja nicht so viele Lagerraummöglichkeiten, genau. Also so viele Türen können ins Lager genau. führen. Aber vielleicht haben auch einfach die meisten Besucherinnen und Besucher einfach einen derartigen Respekt vor dem Richard Meyer Bau, dass sie sich gar nicht richtig trauen, hineinzugehen. Was noch ein bisschen meine Neugier jetzt erweckt hat, Sie haben angesprochen, Sie haben auch Bienenstöcke dort oben.
Ja, wir haben vor etlichen Jahren, das ist schon lange her, hatten wir mal eine größere Baumaßnahme im Haus und in der Zeit konnten wir keine Ausstellung zeigen über einen Zeitraum von 8 Wochen oder so. Und dann haben wir gedacht, oh Mist, irgendwas müssen wir machen. Wir wollen nicht einfach sagen, das Stadthaus ist jetzt wegen Sanierung geschlossen oder wegen Reparatur geschlossen. Irgendwas müssen wir machen. Und dann hat ein Kollege von mir, einer unserer Veranstaltungstechniker, hat dann gesagt, ich könnte doch 2 von meinen Bienenstöcken, der ist Hobbyimker, wie ich dann erfahren habe, ich könnte doch 2 von meinen Bienenstöcken da rausstellen. Und dann können wir Führungen machen und den Leuten erklären, wie wichtig die Biene für unser Ökosystem ist, wie überhaupt, wie wichtig die Biene für die Welternährung ist. Da kommen wir ja schon wieder in einen ganz anderen Themenkosmos rein. Und dann habe ich gesagt, ja, super, wir stellen uns da Bienenstöcke hin und legen kleine Beete an, damit die Bienen, wenn sie ausschwärmen, sofort Nahrung finden und niemanden belästigen. Und das haben wir dann gemacht und es ist eingeschlagen wie Bombe. Die Leute wollten alle zu diesen Bienen und wir hatten viele Kindergärten, Schulklassen und so, die dann mein Veranstaltungstechniker-Kollege immer geführt hat, wo er immer alles erklärt hat und manchmal auch vorgemacht hat und so. Dann hatten wir Honig, wir haben dann eigenen Honig gehabt und der geht weg wie die warmen Semmeln jedes Jahr. Ist immer ein Geheimtipp, sobald der Honig kommt, ist der auch schon am nächsten Tag weg. Ich weiß gar nicht, wie die Leute das immer erfahren. Ich glaube, es gibt da so einen Schwarzmarkt oder so von diesem Stadthaus. Honig. Und das hat so eingeschlagen, dieses eigentlich aus der Not geborene, ach, dann können wir mal was mit Bienen machen, dass wir seitdem, das ist jetzt, ach, wie lange ist das her, bald 10 Jahre, haben wir jetzt einfach diese Bienen. Wir haben halt unsere Bienenstöcke und die sind da jetzt jedes Jahr. Und unsere Themenbeete sind jetzt da auch jedes Jahr.
Also gibt's Honig aus dem Herzen von Ulm,
ja, genau.
mitten auf dem Münsterplatz. Leben Bienen, produzieren ihren eigenen Honig. Auf jeden Fall viel Kreativität natürlich auch, die da im Stadthaus dahinter steckt, natürlich dann auch aus der Not heraus, solche Themen auf die Beine zu stellen. Es finden ja eigentlich nonstop Ausstellungen statt. Die 102,6 Radio Free FM mit der Plattform und Carla Nierath, sie ist Leiterin des Stadthauses in Ulm, das vor 30 Jahren dort gebaut wurde, dort auf dem Münsterplatz platziert wurde. Es war umstritten. Sie ist von der ersten Sekunde eigentlich mit dabei gewesen, Leiterin erst seit 2005, was ihr so gut gefallen hat, dass sie gesagt hat, jetzt übernehme ich die Leitung und bringen das Stadthaus nochmal ein Stück als Kulturgut weiter voran. Es finden dort viele Ausstellungen, viele Veranstaltungen statt. Wir haben eben gehört, sogar eigene Bienenstöcke befinden sich im Stadthaus, produzieren dort Honig. Ich möchte aber jetzt noch mal ein bisschen näher in dieses Veranstaltungs- und Ausstellungsportfolio schauen und Sie ein bisschen dazu befragen. Also auch bei dem Thema Veranstaltung haben wir eben schon gesprochen. Es sind natürlich gegebenenfalls Kammerorchester zu Gast. Es gibt viele Vorträge. Da brauchen wir jetzt nicht, vermutlich nicht so in die Details reingehen. Aber gerade das Thema Ausstellung ist ja bei Ihnen ein sehr wichtiges, sehr essentielles Thema vom Programm des Stadthauses. Und da möchte ich ein bisschen reinschauen, welchen roten Faden, welches Muster vielleicht auch hinter diesen Ausstellungen steckt, nach welchen Kriterien die Themen für die Ausstellungen bei Ihnen ausgewählt werden.
Da würde ich vielleicht als erstes vorausschicken, dass das keine One-Woman-Show ist. Also das entscheide nicht ich. Jetzt machen wir das, dann machen wir das und dann das. Sondern, dass wir ein Team sind aus Festangestellten und aus freischaffenden Kuratorinnen und Kuratoren und Kulturvermittlerinnen. Wir treffen uns in der Regel einmal im Jahr, feste und freie, zusammen und reden den ganzen Tag über die Projekte, die wir machen wollen, die Vorschläge, die auf dem Tisch liegen, die Ideen, die jeder und jede hat. Also da kommt ganz viel zusammen. Manche Künstlerinnen bewerben sich bei mir für eine Ausstellung, manche Kuratorin bringt eine Idee mit, was sie schon unbedingt machen möchte. Und da gibt es also einen riesen Pool von Ideen und Angeboten und Möglichkeiten und wir diskutieren darüber. Das endet dann nie so, dass wir abstimmen oder so, sondern es ist eine große Diskussion und am Schluss wählen wir dann in kleineren Gruppen aus, was passt wozu, was passt in welche Jahreszeit, was können wir uns überhaupt leisten, was ist mit unserem Budget zu stemmen, was ist zu ähnlich an einem Projekt, das wir schon im Jahr zuvor hatten oder was nimmt zu viel vorweg von einem Projekt, das wir in 2 Jahren planen. Wir haben ziemlich lange Vorlaufzeiten und so entsteht dann so eine Art Dramaturgie. Das ist also wie so ein Organismus, müssen Sie sich das vorstellen. Das ist so ein Gemeinschaftswerk, ne? Eine Dramaturgie für Ausstellungen. Grundlage des Ganzen ist, dass unser Schwerpunkt auf der Fotografie liegt. Schon lange Zeit. Und zwar nicht auf der Fotografie, nicht in erster Linie auf den ästhetischen Positionen, die man in der Fotografie finden kann. Das ist natürlich schon wichtig, aber das ist nicht Prio 1, sondern wir nähern uns immer vom Thema her. Wir sind interessiert an Fotografie, die relevant ist, im Sinne von wirklich gesellschaftlich, politisch relevant in unserer Jetztzeit, in unserer Gegenwart. Wir definieren das Stadthaus als Haus der Gegenwart, als Haus für unsere Jetzt-Gesellschaft, also für die Gesellschaft jetzt, nicht die vor 30 Jahren und auch nicht die in 30 Jahren, sondern die jetzt. Und schauen, was ist da, was bewegt die Menschen, was ist wichtig, wo können wir was beitragen zu gesellschaftlichen Diskussionen oder Debatten oder wo wollen wir gerne eine anstoßen oder worüber finden wir, weiß man zu wenig hier, zum Beispiel über die Mongolei oder über Nordkorea oder über Boko Haram. Das sind so Themen, also wir haben einfach Themen fliegen uns zu, wo wir denken, ja genau, darüber muss man hier wirklich mal was sagen. Aber alles auf einem ganz hohen qualitativen Niveau von Fotografie. Also nicht irgendwelche Schnappschüsse von irgendjemand, der auch mal irgendwo hingereist ist, sondern es muss wirklich konzeptuell sein. Und die Fotografinnen und Fotografen, mit denen wir arbeiten, sind alles Menschen mit Haltung. Also das soll keine Beliebigkeit haben. Wir versuchen möglichst regelmäßig über unseren eigenen, ureigensten Werteraum hinauszuschauen in andere Gesellschaften, also zum Beispiel auf andere Kontinente, in andere gesellschaftliche Systeme, in andere Kulturen, wenn man so will. Das hört sich so banal an, aber so kann man verstehen, was ich meine vielleicht. Dass wir wollen einfach rausschauen über unsere eigene vertraute Welt und auch verstehen, wir leben ja jetzt im Jahr 2023, wie wir mit dem ganzen Rest des Planeten zusammenhängen, auch politisch, ökonomisch, ökologisch. Wir vergessen das ja so oft. Wir sitzen daheim auf dem Sofa und gucken Fernsehen und verstehen gar nicht, dass das alles mit uns direkt was zu tun hat. Und das steckt so ein bisschen hinter der Ausstellungsarbeit des Stadthauses. Das ist uns wichtig, die Fotografie mit Haltung und Relevanz. Mhm.
Vielleicht können wir das ein bisschen anschaulicher auch machen. Mhm. Aktuell findet ja gerade eine Ausstellung über die Mongolei im Stadthaus statt, noch bis zum 1. November. Mhm. Ist das auch dieser Blick in eine andere Kultur, die ich sag mal, den Bürgerinnen und Bürgern in Ulm die Kultur vorstellen, näher bringen soll? Oder was gibt's in diesen Fotografien zu sehen?
Bei der Mongolei-Ausstellung sind wir so rangegangen, dass wir Fotografinnen und Fotografen, die in der Mongolei leben und dort arbeiten, gefragt haben, was wollten ihr uns über euer Land und über euer Leben dort erzählen? Wir haben ausdrücklich nicht nach touristischen Ansichten gefragt und nach irgendwelche Werbung und auch nicht nach Trachten oder solchen Dingen, sondern wir haben die gefragt, was ist euch wichtig, was wollt ihr uns erzählen? Jetzt muss man wissen, dass das Durchschnittsalter in der Mongolei relativ niedrig ist. Der Älteste, der bei den 10 Fotografen, die bei uns sind, dabei ist 40 Jahre alt und ist der Methusalem der ganzen Gruppe. Also das sind relativ verhältnismäßig junge Menschen, die halt den Blick von 30-Jährigen, sage ich jetzt mal, auf ihr Land haben. Die Mongolei ist der am dünnsten besiedelte Staat der Welt, also das am dünnsten besiedelte Land der Welt, sagen wir mal so. Da wohnen 3 Millionen Leute auf einer Fläche, die x-mal so groß ist wie Deutschland. Und die Mongolei hat nur 2 Nachbarländer, nämlich China und Russland. Die ist eingekeilt zwischen diesen beiden riesigen, dominanten Weltbeherrschungsmächten, sage ich jetzt mal so, und dazwischen die kleine Mongolei. Die Mongolei ist demokratisch, was sie sehr von Russland und China unterscheidet. Wie schafft es jetzt ein kleines, dünn besiedeltes, junges, demokratisches Land, seine Stellung da zu bewahren, nicht überrannt zu werden von den Nachbarn? Das ist mega interessant, wie diese Gesellschaft lebt, wie die damit umgeht. Das ist aber natürlich auch teilweise beängstigend, weil Mongolei ist sehr reich an Rohstoffen, vor allen Dingen Kohle, seltene Erden, solche Dinge. Dies wird gefördert ohne Ende und wird exportiert. Das Land beutet sich quasi selber aus. Die Wüste Gobi nimmt immer mehr Raum ein. Die Mongolei verwüstet. Der Klimawandel ist dort auch schon wesentlich weiter fortgeschritten als im Vergleich bei uns. Also die Auswirkungen dort sind viel, viel größer, was zu Massentiersterben, zu Ernährungskrisen und solchen Dingen führt. Der Permafrost unter der Hauptstadt Ulaanbaatar schmilzt und die Leute dort fragen sich irgendwann, wann bricht unsere Stadt ein? Also das ist eine komplett andere Lebensrealität als bei uns. Auch die Umweltverschmutzung, der Kohlestaub, all diese Dinge, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen hier in unserem. Wir leben einfach viel komfortabler. Wir haben halt einfach das Glück, hier geboren zu sein und nicht in der Mongolei, obwohl die Mongolei wunderschön ist. Und alle Menschen, mit denen ich dort zu tun hatte, sind total heimatverbunden. Auch diese ganzen jungen Fotografinnen und Fotografen, die sich um Themen wie Drogenkonsum, Alkohol, häusliche Gewalt, Umweltverschmutzung und so weiter Gedanken machen, die sind gleichzeitig total stolz auf ihre Traditionen. Das habe ich selten so erlebt, weil man will sich ja oft dann auch absetzen von dem Traditionellen oder von der vorherigen Generation. Aber die sind so stolz darauf und beziehen das immer auch mit ein. Also es ist unfassbar spannend, dieses Land, von dem ich mir, bevor wir die Ausstellung gemacht haben, hab ich so wirklich relativ wenig gewusst, außer dass ich den Obertongesang kannte und wusste, dass sie da viele Pferde haben, dass da die Kaschmirziege herkommt und dass dort alle Leute Fleisch essen und es keine Vegetarier gibt. Das habe ich mir so vorgestellt. Und das finde ich extrem bereichernd, über so ein Land was zu lernen, weil man kann eben auch reflektieren, was machen wir hier eigentlich hier und in welche Richtung wird sich das hier entwickeln, wenn wir so weitermachen oder wie könnten wir anders leben? Also es ist sehr, sehr anregend, sich mit der Mongolei zu beschäftigen.
Was ich mir da frage, ist, gerade wenn Sie sagen, Sie haben im Voraus relativ wenig über die Mongolei gewusst, haben sich viele Dinge einfach vorgestellt, wie es sein könnte und haben jetzt so viele neue Dinge gelernt. Wie haben Sie eigentlich diesen Kontakt auch zu diesen Fotografen hergestellt? Wie findet man den Draht in ein Land, über das man eigentlich so gut wie nichts weiß, um dann die Kontakte zu Fotografen zu haben und all diese Informationen, all diese Hintergründe über ein Land zu bekommen, um daraus eine Ausstellung machen zu können?
Das ist eine gute Frage und es ist jedes Mal anders. Es ist bei jedem Projekt anders. Aber das, was bei jedem Projekt gleich ist, ist, dass es immer irgendwo einen Menschen gibt, der mich oder einen Kollegen von mir oder eine Kollegin auf ein Thema draufsetzt, bringt. Irgendwoher kommt immer so eine Frequenz. Manchmal kommt es auch aus meiner eigenen Neugier, aber wir sind so viele, also oft kommt es auch von anderen. Und in dem Fall war es so, dass eine Fotografin, die ich sehr, sehr schätze und die in ihrer Arbeit immer Neues entdecken will, randständige Sachen sehen will, die noch niemand zuvor gesehen hat. Die hat so einen Drang, so eine Neugier und ist auch sehr viel auf Reisen. Und die hat sich mal bei mir, mich hatte mal mit der eine Ausstellung gemacht über ein ganz anderes Thema. Und dann hat sie sich bei mir gemeldet und gesagt, du Carla, ich war in der Mongolei. Boah, krass, da müssen wir was durch Mongolei. Und es hat sofort Hallo zu mir gesagt. Und dann, dadurch, dass die vorher dort gereist war, hatte die ein paar Kontakte und dann gibt es so einen Dominosteineffekt und dann kommen ganz viele Namen und dann kommen ganz viele, ja, der könnte doch und der ist doch gut und das ist doch, und dann kommen einfach Namen und ich kannte keinen einzigen von diesen Namen, natürlich mongolische Namen, wer kennt die hier schon, kann die nicht mal aussprechen, ich kann so einen Namen nicht mal ansehen, ob es ein Männer- oder ein Frauenname ist, aber da kam eben ganz viel und die ganz viele Fotografen haben uns Arbeiten geschickt, Fotos geschickt oder ihre Instagrammers, es läuft alles über Instagram, ihre Accounts, und haben wir eben gesehen, was die machen und so haben wir das eingekreist und dann haben wir die gefragt und haben wir die halt kontaktiert auf Englisch und haben gefragt, hättet ihr Lust, da bei uns mitzumachen? Und so hat sich das ergeben. Also am Schluss ist alles ganz menschlich. Am Schluss muss man einfach irgendjemanden kontaktieren und gucken und irgendwie das Gefühl haben, der könnte es sein, die könnte es sein. Dieses Thema, das ist es. Das ist eine Gespürsache. Und dann zieht es seine Kreise und dann kommen eben solche Ausstellungen zustande. So oder so ähnlich ist es eigentlich immer.
Ich meine, Sie haben da auch natürlich in den 30 Jahren viele Erfahrungen gesammelt und können Sie da ein bisschen, ich sag mal, auf Ihr eigenes Fingerspitzengefühl natürlich auch verlassen. Aber ich finde es spannend, mal zu erfahren, wie eigentlich so eine Ausstellung es ins Leben schafft, wie die zusammengestellt wird und schlussendlich dann im Stadthaus präsentiert wird. Da steckt viel, viel Arbeit dahinter, die irgendwann auch mal mit einem kleinen Impuls beginnt. Und wer da dahinter dann alles so mitwirkt, was das Team eigentlich des Stadthauses ist, darüber haben wir noch nicht gesprochen, aber darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Free FM mit Carla Nierath. Sie ist Leiterin des Stadthauses in Ulm und war ganz getriggert, zum Beispiel von der Mongolei, als eine Mitarbeiterin von ihr dort im Urlaub war und gesagt hat, das ist aber ein tolles Land, sie schwärmt so davon, darüber möchte sie gerne eine Ausstellung machen. Frau Nierath hat sich anstecken lassen und hat schlussendlich dann daran mitgewirkt, eine Ausstellung zur Mongolei auf die Beine zu stellen. Sie ist noch bis zum 1. November im Stadthaus zu sehen und eine von vielen Ausstellungen, die dort in den letzten 30 Jahren stattgefunden haben. Es ist ja eigentlich rund um das Jahr 300, nicht ganz 65 Tage, aber 363 Tage, haben Sie gesagt, finden dort Veranstaltungen und auch Ausstellungen natürlich statt. Dahinter steckt ein Team, das all das bewerkstelligen muss. Und da natürlich die Frage, wie viele Personen sind da eigentlich hinter den Kulissen und auch vor den Kulissen tätig? Wie viele Mitarbeiterinnen haben Sie?
Jetzt stand jetzt sind es festangestellt plus minus ungefähr 20. Das sind Reinigungskräfte, Aufsichten, Techniker, Finanzleute, eine Sekretärin, eine Kulturvermittlerin, eine Frau für Kommunikation. Also das ist so das festangestellte Team, wir sind ungefähr 20, teilweise aber auf Teilzeitjobs. Also das ist so ein bisschen lebendig, ein bisschen im Fluss. Und daneben gibt es eine Gruppe von freien Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Das sind auch knapp 20, in manchen Jahren weniger, in manchen Jahren mehr. Das sind Kuratorinnen und Kuratoren, die frei arbeiten oder in ganz anderen beruflichen Zusammenhängen sind und dann eben nur projektweise sich im Stadthaus einbringen. Kulturvermittlerinnen aller Art. Also das ist das freie Team und diese freie Gruppe von Leuten. Das sind nicht nur Menschen aus Ulm oder der näheren Umgebung, sondern auch Leute aus Berlin, München, Leipzig, Bielefeld. Also Leute, die auch, will ich damit sagen, in den Ulmer Diskussionen und auch in dem Ulmer Klüngel gar nicht drin sind, die hier keine Verpflichtungen haben, die hier niemanden einen Gefallen tun wollen, an die niemand hier irgendwie einen Anspruch hat. Das ist aber ganz, ganz wichtig für die freie Diskussion in diesem Team. Und wenn wir über das Programm sprechen, ist immer von unseren Leuten grundsätzlich jeder und jede eingeladen, dazu zu kommen. Und das ist dann eben eine gemischte Gruppe aus den Freien und den Festen. Wichtig ist natürlich, dass die Kuratorinnen und Kuratoren dabei sind. Das ist ungefähr das Stadthausteam und diese Gruppe aus Freien Beschäftigten hat natürlich per se eine gewisse Fluktuation, das kann ja gar nicht anders sein, aber sie ist gleichzeitig sehr, sehr stabil und hat auch eine sehr hohe Kontinuität. Wir haben also, ich habe gerade vorhin aus Anlass unseres 30. Geburtstages mit meinem Kollegen Raimund Kast vorhin wieder zusammengesessen, der seit 1995 freier Mitarbeiter bei uns ist, Ausstellungen kuratiert, Konzertprogramme erstellt. Also irgendwas muss das Stadthaus haben, dass es Menschen auch so lange an sich bindet oder dass man so lange auch Lust hat, hier zu arbeiten und dass es immer wieder was Neues gibt, woran man mit anderen zusammen stricken kann. Dass irgendwas hat das Haus in seinem Geist, was uns alle, es wird uns einfach nie langweilig und es kommt einem nicht vor, als wäre das jetzt jedes Jahr dieselbe Routine. Das ist nicht so. Es ist einfach immer spannend und jedes Projekt ist immer wieder ganz neu und jede Idee, die irgendjemand bringt, ist immer wieder, neu. Das funktioniert ganz gut. Und das ist die Gruppe, die das macht. Ne? Das ist, viele kennen uns gar nicht oder viele Besucherinnen und Besucher kennen eigentlich nur unsere Ausstellungsaufsichten, weil die sind, die man sieht, wenn man reinkommt. Aber dahinter gibt's eben eine relativ für die Menge an Veranstaltungen und Projekten, die bei uns umgesetzt werden und einfach, Projekte, sage ich jetzt mal im weitesten Sinn, ist es eine relativ überschaubare Gruppe an Menschen. Und die Kuratoren, die machen natürlich, also manche machen jedes Jahr ein Projekt, aber manche machen auch nur alle 2 oder 3 Jahre ein Projekt, sind aber immer an der Debatte beteiligt.
Und irgendwas hat ja auch Sie 30 Jahre lang im Stadthaus gehalten. Im 30. Geburtstag. Gibt's da eigentlich irgendwie kurz und knapp noch ein Sonderprogramm zum 30. Geburtstag?
30. Geburtstag, der wird ganz nach unserer, 30 ist ja erstmal kein vollgültiges Jubiläum. Das feiert man ja nicht. Man feiert ja irgendwie 25 und dann wieder 50. Aber 30 ist schon okay. Wir machen nach unserer Art kein VIP oder sonstiges Jubiläumsevent, sondern wir machen ein Jazzkonzert, in dessen Mittelpunkt ein Tuba-Spieler steht, der auch schon genau vor 30 Jahren bei der Stadthauseröffnung Tuba gespielt hat, auch bei uns auf der Bühne. Das ist eine relativ zeitgenössische, experimentelle Musik. Da kriegt man was geschenkt, wenn man kommt. Man muss sich aber eine Karte kaufen. Also ich sage jetzt kein Very Important Persons Event, sondern Man kann sich einfach eine Karte kaufen, kann kommen, dann kriegt man was geschenkt und in der Pause kriegt man auch noch einen Stadthaus-Cocktail spendiert. Und wenn wir Glück haben, spricht noch unser Oberbürgermeister was.
Klingt auf jeden Fall nach einem tollen kleinen Programm, dieses Mal auch mit Eintritt. Ich wollte nämlich noch erwähnen, normalerweise ist der Eintritt im Stadthaus ja immer frei.
In die Ausstellungen, ja.
In die Ausstellungen. Insgesamt 1000 Quadratmeter Ausstellungsfläche gibt es dort, mit dem Schwerpunkt Fotografie. Viel, viel zu bieten hat das Stadthaus. Wir haben auch damit wunderbar 60 Minuten gefüllt, sind am Ende unserer Sendung angekommen. Ich glaube, Frau Nierath, Sie hätten mir noch so viel erzählen können.
Hätte ich gern gemacht.
Ich wünsche Ihnen erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch zum 30. Geburtstag.
Danke.
Und natürlich weiterhin nochmal mindestens 30 erfolgreiche Jahre im Stadthaus.
Vielen Dank. Dankeschön.
Das war die Free FM Plattform auf der 102,6. Vergangene